Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Fußball ist Geschichte, deshalb reden wir drüber. Folge 97. So, der offizielle Teil ist damit abgehakt. Nein, steigen in die Folge.
Mario macht Check. Mario macht nochmal Check. Alles gesagt.
Ich habe die Kopfhörer rausgenommen, weil die Pictures mal wieder in Ballerlaune sind. Wie war der Tweet von Wade Stegel? Podcasts mit Rockmusik-Intro. Hört er nicht mehr, ne?
Gitarrenmusik hört er nicht mehr. Ja. Habe ich euch gerade geschickt, kurz vor der Aufzeichnung. Damit haben wir einen Hörer schon mal verloren. Aber gut, vielleicht sind ja noch die anderen.
Und er, glaube ich, all seine Podcasts. Also
ja, womöglich. Herzlich willkommen in meinem Wohnzimmer. Hans hat den Espresso schon hinter sich. Olli meckert über sein Gingerbier.
Ja, das schmeckt wenig nicht. Scharf. Das ist irgendwie eine komische Sorte heute, Gingerbier.
Aber wir sind trotzdem bereit für eine neue Folge. Nachdem wir letzte Woche den Bus geparkt haben mit Rehakles vor der Akropolis, geht es heute ein bisschen offensiver zur Sache. In Folge 97 über die WM.
98. Verrückt. Und wir müssen festhalten, wir haben ja in den letzten Wochen schon so eine leichte Tendenz zu Europameisterschaften gehabt bei Nachholspiel, weil natürlich auch aktuell die Euro 2020 gelaufen ist, die ist jetzt abgeschlossen, hatte viele schöne Geschichten und jetzt können wir natürlich mit Weltmeisterschaften weitermachen. Also nicht, dass ihr zu Hause jetzt Angst bekommt, jetzt kommen die nächsten 8 Wochen nur irgendwelche WMs von 54 bis wann auch immer. Nein, heute wollen wir über die WM 98 sprechen und es passt ganz gut, weil wir waren ja schon mal bei der EM 2000, ist gar nicht so lange her. Und da haben wir über den Tiefpunkt des deutschen Fußballs gesprochen. Und dieser Tiefpunkt, der damals von so vielen beschrieben wurde und auch von so vielen, auch von Otto Rehhagel bedauert wurde, der hat sich eben bei der WM 98 schon richtig schön angedeutet. Das war jetzt so meine Andeutung, was ein Thema dieser Folge angeht. Aber wir werden natürlich über den Gastgeber sprechen, über die legendäre Mannschaft, um den genialen Zinedine Zidane, Frankreich, das damals den ersten WM-Titel feierte. Und an sich mit dieser Art Fußball zu spielen. Gesundheit, Mario.
Danke.
Mit dieser Art Fußball zu spielen.
Hat man das gehört?
Man hätte es auch rausschneiden können.
Nein,
aber
jetzt
egal.
Nicht mehr. Jetzt ist drin.
Also Frankreich hat mit der Art, wie sie Fußball gespielt haben, den Fußballplaneten verzaubert und dann auch noch passenderweise im Finale ja die eigentlichen Zauberer des Fußballs, Brasilien, geschlagen. Die Ausgangslage der...
Das war Folge 97?
Ja.
Ja, das nächste Woche wieder.
War die Kurzbeschreibung, ne?
Ja, sollte eigentlich heute reichen.
Bevor wir in die Tiefe gehen und bevor ich auch über unseren heutigen Gast spreche, kurze Frage an euch. WM 98. Ich bin mittlerweile zu faul, immer zurückzurechnen, wie alt ich damals war. Wo, Olli, hast du dieses Turnier verfolgt? Wie hast du es verfolgt? Was ist bei dir hängen geblieben?
Ich war 12. Das war das zweite, also 96 war so das erste Turnier, was ich komplett erlebt habe. 98 die erste Weltmeisterschaft, die ich quasi komplett erlebt habe. Skurrilerweise war ich beim Finale, das Finale habe ich auf einem Fernseher geguckt, der glaube ich so klein ist wie mein Laptop gerade, denn ich war auf einer Rückreise von einem Italienurlaub, von einem Gardaseeurlaub mit so einem Busunternehmen. Und da kennt man ja, da sind ja dann über der hinteren Eingangstür von dem Bus gibt es ja so Fernseher, so einen. Und da haben sich dann mein Vater, ich und noch ein paar andere so da ringsrum geschart. Und alle waren irgendwie für Brasilien, witzigerweise, in der Gruppe.
Also in diesem Bus?
In dem Bus, genau. Saßen wir dann mit ein paar Leuten.
War das so ein Bus, in dem das Klo relativ schnell gesperrt war? Oder?
Nee, es war keine Sauftour. Ich war 12, Hans. Auch wenn ich aus Niedersachsen komme. Das war Urlaub mit meinen Eltern am Gardasee.
Ja gut, aber vielleicht hat der Vater mal ein Bier getrunken oder andere Leute.
Ich glaube nicht. Da wurde vor allem geschlafen ohne Schuhe. Das war immer sehr unangenehm in diesen Bussen. Aber das führt mich jetzt schon wieder weg. Ich muss zugeben, dass ich an das deutsche Ausscheiden gar nicht mehr so viele Erinnerungen habe. Ich glaube, das ist so ein bisschen, das habe ich so verdrängt. Deswegen bin ich auch nochmal sehr gespannt drauf und freue mich auch so ein bisschen, ist ja wie so eine Leichenschau im Nachhinein jetzt, da nochmal drauf zu gucken, woran hat er die gelegen, woran es lag. Ich will noch nicht zu viel verraten, aber...
Man kann schon mal sagen, Helmut Kohl, Bundeskanzler AD, hatte ja, auch so, er hatte keinen Anteil daran, aber Bundeskanzler Helmut Kohl war schon jemand, der auch, sagen wir, auf das Spielerische auch so ein bisschen eingegangen ist.
Und das war doch in seinen letzten Zügen.
Genau.
98 hat Schröder gewonnen.
Ja, es war auch die letzte WM von Berti Vogts.
Mario, du meintest 96 hast du noch nicht so ganz aktiv verfolgt, das weiß ich noch, die EM. Wie war das 98?
Ich erinnere mich zumindest haargenau komischerweise daran, wie ich das Finale verfolgt habe. Ihr wisst das wahrscheinlich auch, es gibt ja immer so komische Spiele, da weiß man noch, wo man war. Mhm. Man weiß vielleicht nicht mehr alles. Okay, bei dem Spiel weiß ich wirklich noch einiges, aber so grundsätzlich, bei manchen Spielen weiß ich nicht mehr, was passiert ist, aber ich weiß, wo ich war. Und bei diesem WM-Finale weiß ich noch, dass ich bei meinem Cousin auf der Couch saß und Hackbraten gegessen habe. Ohne
Geil.
Witz. Ohne Witz. Und das werde ich niemals vergessen, weil mein Cousin ein paar Jahre älter als ich war damals, weiß ich nicht, was war der da, muss ich kurz hochrechnen, vielleicht 20 oder so.
Bestes Hackbratenalter.
Ja, auf jeden Fall. Und da waren wir zu Besuch bei seinen Eltern und da gab es Hackbraten und das habe ich gegessen. Werde ich nie vergessen, komischerweise. Keine Ahnung, wie ich darauf komme, aber das war das WM-Finale 98.
Die WM 1998 wurde überschattet von einem tragischen Vorfall. Deutsche Hooligans haben damals in der kleinen Stadt Lens einen französischen Polizisten fast totgeprügelt. Die Vorfälle um Daniel Nivelle sind allen bekannt und wir werden gleich mit unserem Gast Markus Othmar, den die meisten von euch wahrscheinlich vom Blickpunkt Sport kennen. Er ist das Gesicht, eine feste Größe bei der Sportschau. Damals war er interessanterweise für das ZDF als Reporter vor Ort und hat die Vorfälle aus direkter Nähe erlebt. Und mit ihm werden wir über Nivelle sprechen, aber natürlich auch über das Ausscheiden der deutschen Nationalmannschaft. Die Ausgangslage der DFB-Auswahl. Insofern interessant, weil wir haben ja 96 behandelt. Damals der große Star ist die Mannschaft, Aspekt von Berti Vogts. Und Berti Vogts hat, wie wir mit Matthias Sammer und all den anderen Menschen in der Innenverteidigung gelernt haben von Thomas Helmer, hat ja eher das Prinzip Libero gespielt. Mhm. Also es war ein statischer Fußball, es war ein körperbetonter Fußball und viele andere Nationen hatten eben dann bei der WM 98 ein bisschen mehr Esprit im Spiel und haben dann eher Raumdeckung gespielt als Manndeckung. Und Berti Vogts hatte nach der EM 96 kadertechnisch auch ein bisschen zu reagieren, denn ein paar Spieler sind zurückgetreten, ein paar hat er dann wiederum zurückgeholt. Der prominenteste Name sicherlich Lothar Matthäus. Wir erinnern uns, der vor dem Turnier in England damals bei der EM 96 von Berti Vogts eben aussortiert wurde.
Weil und das ist übrigens, da muss ich ganz kurz dazwischen grätschen, das ist übrigens was ich nicht ganz verstehe. Denn ich weiß natürlich, dass er 98 dabei war, ne? Hat ja auch eine große Rolle gespielt in dem Spiel gegen Kroatien. Aber was ich mich frage, warum hat er ihn dann wieder zurückgeholt? Weil 96 hat es ja geklappt ohne ihn. Und es war ja so, dass Klinsmann und er, ne, die konnten sich nie leiden. Und dann hat Berti Vogts halt gesagt, nee, den sortiere ich aus und holt ihn dann aber wieder zurück, obwohl es 96 auch ohne ihn für den Europameistertitel gereicht hat. War da so, hatten die so Personalprobleme in der Defensive oder hat er sich gebessert?
Ja,
hat
grundsätzlich
sich ausgesprochen?
Stand
ich finde das irgendwie komisch.
Also grundsätzlich stand es um den Nachwuchs im deutschen Fußball nicht so gut. Wir wissen ja auch, 2000 war das dann auch das beherrschende Thema. Und er hat auch andere ältere, erfahrene Spieler zurückgeholt, unter anderem Olaf Thon. Bin ich fast hinten rüber gekippt, als ich das gelesen habe in der Vorbereitung. Und Jürgen Kohler, der ja die EM 96, wie wir wissen, eigentlich ja nur vor dem Fernseher erlebt hat, weil er sich ja relativ früh in diesem Turnier als Abwehrchef verletzt hatte. Also Berti Vogts hat viele Leute wieder dazugeholt, eben auch sehr viele Weltmeister von 1990. Und es war natürlich so ein bisschen Spannung im Getriebe, weil Klinsmann als Kapitän diese Mannschaft angeführt hat. Lothar Matthäus war wieder da. Und darüber hinaus war eben das Spielsystem ein großer Faktor, der den Deutschen dann im Verlauf des Turniers eben auch wirklich um die Ohren geflogen ist. Das erste Spiel war ein Arbeitssieg gegen die USA, ein 2:0, Möller und Jürgen Klinsmann mit den Treffern. Und man hatte an sich eine machbare Gruppe. Also neben den USA gab es noch Jugoslawien. Und vor allem den Iran. Also
stimmt, USA, Iran, da war doch damals, wurde doch vorm Spiel, haben sie sich doch gemeinsam bei den Hymnen bzw. fürs Mannschaftsfoto haben sich gemeinsam hingestellt. Was wurde da nicht alles berichtet? Stimmt, das war krass. Ja.
Und dann hatte man also diesen Auftaktsieg gegen die USA in der Tasche und ja, hatte das Ganze für sich entsprechend eingeordnet. Und dann gab es das zweite Vorrundenspiel gegen Jugoslawien. Doch das Sportliche stand dort im Hintergrund.
Empörung und Fassungslosigkeit nach den Gewalttaten deutscher Hooligans bei der Fußball-WM.
Eine wirkliche Schande für unser Land.
Das hat mich zermürbt, das hat mich fertig gemacht.
Wenn man sieht, was sich da abgespielt hat, was es immer wieder für Verrückte gibt.
Ein Gendarm wurde lebensgefährlich am Kopf getroffen. Nach Ansicht seiner Ärzte wird er bleibende Hirnschäden davontragen, wenn er überlebt.
Ja, der 21. Juni in Lens, eine kleine Stadt in Frankreich mit 30.000 Einwohnern. Es waren sehr, sehr viele Deutsche in der Stadt. Viele hatten gehofft, noch Tickets abgreifen zu können. Es gab einen Schwarzmarkt, der florierte, auf dem die Tickets teilweise für das Fünffache des eigentlichen Preises gekauft werden konnten. Sehr viele deutsche Fans waren in der Stadt, konnten sich diese Tickets nicht leisten. Es war ein sehr heißer Sommertag und leider ist den Behörden auch durch die Lappen gegangen, dass unter diesen deutschen Fans auch viele Hooligans dabei waren. Und somit kam es in dieser ganzen Gemengelage eben dazu, dass die französische Polizei den Weg zum Stadion abgesperrt hatte und sehr viele Hooligans hatten eben versucht, sich Durchgang zu verschaffen. Und dann wurde Daniel Nivelle, ein Gendarm, der eben an diesem Tag eingesetzt wurde, ein junger Familienvater, von deutschen Hooligans überfallen. Die Vorfälle sind natürlich nach dem Spiel Thema gewesen. Im Vorfeld, also vor der Partie gegen Jugoslawien, hatte davon zumindest mal in der Berichterstattung, gab es zwar die Meldung, dass es Ausschreitungen gegeben hat, aber die Auswirkungen waren insofern nicht bekannt. Es gab dann einen langen Gerichtsprozess. Wir haben eben auch schon ein paar Stimmen gehört. Die deutsche Politik ist natürlich in der Verantwortung gewesen und hat versucht, diese Vorfälle zu erklären. Der DFB, Egidius Braun, auch den Namen haben wir in der EM 2000-Folge gehört, der damalige Präsident, der sich sehr geschämt hat. Und
das nicht, helft mir gerade, das war doch, gab es da nicht eine Pressekonferenz, wo er auch so bitterlich geweint hat? War das das? Also ich erinnere mich an den weinenden Egidius Braun. War das diese Pressekonferenz?
Es muss oder, ja die gewesen sein.
Oder? Also ich bin also, gerade irgendwie, ich weiß, ich habe irgendwie im Kopf an eine Pressekonferenz, wo er wirklich so unter Tränen sich entschuldigt hat.
Das muss die gewesen sein.
Ich glaube, das war die.
Was ich noch weiß, ist, es sind natürlich die Bilder, die im Kopf bleiben. Also wenn man, an Daniel Nivelle denkt, dann die Bilder, die sind sofort wieder im Kopf da, komplett. Damals, als ich noch so jung war, habe ich das aber natürlich schon auch mitbekommen, aber nicht die ganze Tragweite dessen begriffen. Ich habe in den vergangenen Jahren irgendwann mal, habe ich mal einen Tag eingelegt und echt so gut wie alles angeschaut und gelesen über Daniel Nivelle, weil es ja auch meines Wissens nach eine Stiftung jetzt gibt, glaube ich, die Daniel Nivelle Stiftung. Mhm. Und da gibt es auch Interviews mit seiner Frau. Er selber ist ja bis heute nicht wieder der Alte, sage ich es mal vorsichtig.
Sehr eingeschränkt, ja.
Ja, es ist besser geworden, also es gab schon Fortschritt, aber er ist, ja, noch schwer gezeichnet, sagen wir es mal vorsichtig.
Ja, er ist schwer behindert, kann kaum sehen, sich schlecht bewegen und vor allem auch nur mit Schwierigkeiten sprechen. Du hast die Bilder angesprochen, also Nivelle, der auf dem Boden liegt und das Ganze drumherum natürlich. Und Nivelle ist damals auch unter anderem von einem deutschen Anwalt vertreten worden, also die Familie Nivelle, Harald Vostri. Und den wollen wir jetzt einmal hören, denn der beschreibt den Vorfall.
Die Sicherheitskräfte hatten unter Garantie nicht damit gerechnet, dass so etwas passieren könnte. Es standen 3-4 Gendarmen an den Kreuzungen und sollten für die Sicherheit sorgen. Und dann passierte dieses Aufschaukeln. Man hat ja eine bestimmte Person offensichtlich ausgesucht, die sehr kräftig war, die sich mit einem Reklameschild dann quasi bewaffnete, wie so ein Schild vor sich her trug. Und offensichtlich auf Kommando rannte die Meute oder Gruppe los und überrannte die Gendarmen. Dabei kam Herr Nivelle ja dann zu Fall. Er verlor sein Gewehr. Man hatte einen Gewehraufsatz, der auf der Straße lag. Und dieser Gewehraufsatz wurde ja dann auch benutzt, um auf ihn einzuschlagen.
Es klingt halt so geplant, ne? Also das ist das, was mich in solchen Situationen immer am meisten schockiert, dass es nicht so ist, dass da irgendwie, keine Ahnung, also im Affekt oder der eine hat den anderen beleidigt und dann aus Rache läuft man auf den zu oder wie auch immer, Provokation oder was auch immer, was ja auch nicht besser wäre, aber halt irgendwie zumindest versucht man ja immer zu erklären und nachzuvollziehen, was da eigentlich passiert ist. Aber das war ja wirklich eine hinterlistige Attacke. Das ist, ja, und man dachte, glaube ich, auch 98, dass das so ein bisschen vorbei ist, diese Zeit. Es gibt in den Ende der 80er, Anfang der 90er war Hooliganism in England war riesengroß. In Deutschland gab es das auch, so Dortmund, Schalke und so weiter. Aber eigentlich 98, da hatte man ja schon diese Eventisierung, ne, mit RAN, Sat.1 und so. Da war das alles, Fußball war Entertainment, war bunter. Es waren auch immer mehr Kinder im Stadion, immer mehr Frauen im Stadion. Ich glaube, man hat das ja auch einfach unterschätzt. Also nicht nur die Franzosen, auch wahrscheinlich die Deutschen, da hätte es Ähnliches passieren können.
Der Anwalt hat es ja am Anfang ganz, ganz klar selber gesagt, dass damit nicht zu rechnen war. Also die waren einfach komplett überrascht davon. Natürlich ist es die letzten Jahre besser geworden. Zum Glück ist es besser geworden. Aber wenn wir ein paar Tage zurückdenken ans EM-Finale in Wembley, was da passiert ist,
ja,
ging meines Wissens besser aus als damals. Zumindest weiß ich von niemandem, den es so schlimm erwischt hätte. Kann nicht sein, dass es vielleicht doch jemanden gibt, aber zumindest weiß ich es nicht. Aber ganz weg ist das nicht, leider.
Stimmt.
Ja, diese und weitere Aussagen von dem Anwalt der Familie Nivelle, Harald Vostri, bekommt ihr zu sehen in der Sportclub, NDR Sportclub-Dokumentation Die Schande von Lens. Packen wir natürlich auch in die Shownotes. Damals wurden 6 Täter zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt. Nivelle war 6 Wochen im Koma, musste alles neu lernen und war natürlich auch das Thema auch in der deutschen Berichterstattung. Es wurde also quasi immer wieder auch der Gesundheitszustand in den Nachrichtenmagazinen auch vermeldet. Und ja, wie du sagst, Mario, er ist heute natürlich engagiert. Seine Familie hat ihn natürlich in der ganzen Zeit, als er all diese Sachen wieder neu lernen musste, unterstützt. Seine Frau hat da eine ganz große Rolle gespielt, aber natürlich auch seine Kinder. Das lässt sich alles in der Sportclub-Story anschauen und ja, es sind wirklich bewegende Momente.
Ist der nicht sogar mal in Deutschland aufgetreten in einer Fernsehsendung und hat irgendeinen Preis angenommen? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ich habe es jetzt auch nicht mehr nachgelesen.
Er ist auf jeden Fall immer mal wieder, wenn Deutschland gegen Frankreich Testspiele oder Freundschaftsspiele hat oder so, dann ist er auch immer Ehrengast auf der Ehrentribüne. Da kann ich mich dran erinnern, dass ich ihn schon ein, zwei Mal dort im Stadion gesehen habe. Was mir noch eingefallen ist, es war damals sogar im Gespräch, daran kann ich mich erinnern, ob die deutsche Mannschaft sogar zurücktritt von dem Turnier. Das weiß ich noch. Also das war sogar kurz Thema und dann hieß es aber, nee, wir machen das jetzt weiter und wir entschuldigen uns und wir kümmern uns und Stiftung und so weiter und so weiter. Aber es war sogar kurz im Gespräch, muss Deutschland jetzt zurücktreten.
Das führt eigentlich zu weit. Eine Sache möchte ich noch ganz kurz sagen, weil das ist so ein politisches Ding. Da frage ich mich schon seit Jahren, wann muss eine Mannschaft sagen, ja okay, wir treten jetzt wirklich zurück. Das heißt schon oft, die haben überlegt, aber niemand hat es bisher gemacht. Und auch das ist jetzt wieder ein aktuelles Ding in Wembley gewesen. Rassismus und so weiter, ihr wisst, was alles passiert ist. Das war in dem Fall auch teilweise nach dem Finale, da kann man natürlich nicht mehr zurücktreten, aber ich frage mich, wenn es vorher passiert wäre, was hätten die dann gemacht? Das ist ja Material für eine eigene Folge, aber ich finde immer, das ist noch ein großer Schritt, dass dann eine Mannschaft sich wirklich komplett zurückzieht oder auch WM Katar, wo manche schon sagen, wir sollten da eigentlich gar nicht mitspielen. Ja. Mal gucken, was da passiert.
Damals waren die Vorfälle natürlich hatten nochmal einen anderen Charakter. Insofern würde ich das jetzt gerne mit unserem Gast Markus Othmar besprechen, wie er die Lage damals vor Ort eingeschätzt hat und vor allem auch das Verhalten der deutschen Nationalmannschaft auf die Vorfälle von Nivelle. Aber bevor wir ihn anrufen, hören wir uns noch einmal das an, was du angesprochen hast, Olli, die Stimmen zu einem möglichen Rücktritt des DFB-Teams.
Dass man deshalb überlegt, von Seiten des DFB die Mannschaft zurückzuziehen, dafür fehlen mir jegliche Worte.
Mit dem Zurückziehen der Mannschaft hat es Überlegungen gegeben. Es hat andere Meinungen gegeben vom Bundestrainer. Dann ist die Entscheidung gefallen und die Entscheidung heißt eindeutig, wir bleiben hier, wir spielen.
Wer Blickpunkt Sport im Bayerischen Rundfunk kennt, der kennt Markus Othmar. Er moderiert nicht nur diese Sendung, sondern ist seit Jahren eine feste Größe auch der ARD Sportschau. Und er war während der WM 98 für das ZDF in Frankreich im Einsatz und am 21. Juni als Reporter in Lens. Hallo, Markus Othmar.
Hallo, servus.
Die ganze Stadt war ja voll mit deutschen Fans. Wie haben die denn auf diese Vorfälle reagiert?
Es war blankes Entsetzen. Das sind ja auch keine Fans, das sind Hooligans, die anreisen nicht wegen Fußballspielen, sondern um gezielt Schlägereien zu veranstalten, und zwar der brutalsten Art und Weise. Und es war damals bei allen zu spüren, wie sehr sie das verabscheuen, diese grauenvolle Tat, die damals passiert ist. Und es war blankes Entsetzen, das muss man wirklich sagen. Dann auch rund um dieses Spiel, erinnere mich an ein paar Interviews, die ich dann da geführt habe. Aber es war natürlich zu dem Zeitpunkt alles so ein bisschen Halbgewusstes. Das ist über 20 Jahre her. Es war damals nicht so, dass jeder auf seinem Smartphone erstmal nachgeschaut hat, wie die aktuelle Nachrichtenlage ist. Es gab Handys, aber es gab einfach ja überhaupt nicht die Möglichkeit, dann über irgendwelche Nachrichtenportale sich vielleicht auch gleich Videos anzuschauen oder irgend sowas. Also es war sehr viel stille Post, da wurde sehr viel kommuniziert und viele haben auch gehofft, mehr gehofft als geglaubt, dass es vielleicht nicht so schlimm gewesen sei. Und wie wir heute wissen, der Polizist Nivelle, der hat sein altes Leben nie mehr zurückbekommen. Da gab es viele Spendengeschichten aus Deutschland, auch für den Polizisten und seine Familie. Aber der leidet bis heute, kann sich auch bis heute an den Vorfall überhaupt nicht erinnern und ist eigentlich einfach zeitlebens gezeichnet von dieser grauenvollen Attacke.
Du warst bei dem Spiel vor Ort. Wie war denn so die Stimmung vor dem Spiel in Lens? War da schon irgendwas zu bemerken oder war es eine ganz normale, euphorische Fußballstimmung?
Es war generell, WM 98 in Frankreich war unfassbar. Es war ein Turnier, wo die Grande Nation ja auch als Mitfavorit ins Turnier gestartet war. Die hatten eine unfassbare Nationalmannschaft damals, sind am Ende auch, finde ich, zu Recht Weltmeister geworden. Und generell war die Stimmung im Land großartig. Es war im Umfeld zu hören, dass es Schlägereien geben könnte zwischen Fangruppen, dass auch Hooligans extra für Schlägereien, für die, wie es damals immer hieß, dritte Halbzeit anreisen wollten. Aber es war vorher nichts zu spüren. Das wäre im Nachhinein, würde man da zu viel reininterpretieren.
Nun gab es ja damals auch Gerüchte, beziehungsweise war vor allem Egidius Braun jemand, der laut darüber nachgedacht hat, ob man sich jetzt zurückziehen müsse als deutsche Nationalmannschaft von diesem Turnier.
Das stimmt, das wurde damals diskutiert, ob die deutsche Mannschaft sich abmelden muss. Und das sind ja immer wieder Überlegungen, die geführt werden. Auch jetzt bei der Euro wurde ja auch überlegt, ob man Spiele abbrechen muss, als beim Dänemark-Spiel Eriksen zusammengebrochen ist. Das wurde damals, ich glaube, das war keine Scheindiskussion. Die deutsche Nationalmannschaft hat es wirklich überlegt und man hat sich dann dafür entschieden, dass man eigentlich dem Terror noch viel mehr Aufmerksamkeit schenkt, wenn man die Mannschaft abmeldet danach und einfach ein Stück weit kapituliert vor dem Terror.
Markus, wenn wir über das Sportliche sprechen, was sich an diesem Tag in Lens abgespielt hat, dann muss man hier sagen, hat die deutsche Nationalmannschaft mit ziemlich viel Glück am Ende ein 2:2 sich gegen Jugoslawien erspielt. Wie war so die Situation, also die sportliche rund um die Mannschaft nach diesem Punktgewinn?
Ja, die deutsche Mannschaft hat 1998 nicht begeistern können. Also das war eine, ja, wie so oft wurde dann immer wieder gesagt, Deutschland ist eine Turniermannschaft und das wird schon noch alles werden. Aber das war kein schöner Fußball, den Deutschland damals gespielt hat. Da haben andere Nationen haben diese Weltmeisterschaft den Stempel aufgedrückt und Deutschland ist ja dann auch zu Recht sehr früh ausgeschieden.
Warst du persönlich überrascht davon, dass die Reise der deutschen Mannschaft so früh zu Ende ging?
Schwierige Frage so im Nachgang. Also ich habe damals einfach gehofft, auf der einen Seite aus professioneller Sicht natürlich, wenn man als Berichterstatter für das deutsche Fernsehen vor Ort ist, dass die deutsche Mannschaft weit kommt, aber natürlich auch als, ich bin Fußballromantiker und ich meine, ich war 1990, war meine erste WM in Italien, ich war damals für Eurosport dabei und das sind Momente, die werde ich nie in meinem Journalistenleben vergessen, beim Finale in Rom auf der Tribüne gestanden zu sein und diesen Weltmeistertitel erlebt zu haben. Also es war unfassbar. Und ich war dann 94 in den USA da war die Ernüchterung groß. Ich war 96 für das ZDF bei der Europameisterschaft in Großbritannien. Das war super. Das war ein Turnier, da war Deutschland ja auch nicht Favorit, aber da war tatsächlich der Star die Mannschaft und es hat alles irgendwie wunderbar funktioniert. Und von daher war 98, will ich jetzt sagen, das war die logische Schlussfolge. Nee, für mich war damals eigentlich die logische Konsequenz, dass es nach 90 Titel und 96 Titel 98 natürlich wieder einen gibt. Aber das muss man auch ganz ehrlich sagen, das war einfach, daran war nicht zu denken damals.
Markus, bei Nachholspiel haben wir die Tradition, dass wir unsere Gäste, die Zeitzeugen, immer nach ihren persönlichen Lieblingsanekdoten fragen. Was ist deine Erinnerung an die WM 98?
Ich war bei den Finalspielen in Paris, habe damals dann Zusammenfassungen gemacht für ZDF und Nachrichtenbeiträge. Und diese Stimmung nach dem WM-Finale 1998, ich hatte eine Airbnb-Wohnung direkt an der Champs-Élysées und ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen und bin eigentlich so von einer Party in die nächste reingerutscht. Es gab an den Straßen überall spontan Einladungen auf ein Glas Champagner oder was auch immer. Da standen Privatleute, haben gefeiert. Da war wirklich, wenn ich jetzt sage Halligalli, dann trifft das natürlich das französische Lebensgefühl nicht, aber das war so unfassbar, was damals los war. Und damals auch die große Hoffnung, dass es irgendwie in Frankreich zu einer Versöhnung kommt zwischen den unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen. Also auch gerade dadurch, dass Zinedine Zidane als der große Star dieser Weltmeisterschaft mit algerischen Wurzeln, dass der es vielleicht auch irgendwie schafft, alle zu vereinen. Das war damals ein großer Traum, wie sich rausstellte, dann natürlich schlussendlich eine große Illusion. Aber der Abend, das ist für mich einer der größten Abende, die ich jemals erlebt habe.
Markus Othmar, vielen lieben Dank für deine Zeit und alles Gute.
Danke euch, es war eine wunderbare Zeitreise. Sich da wieder rein zu versetzen und zurückzudenken an diese WM 98, habt ihr mir große Freude gemacht.
So, jetzt haben wir mit Markus ja schon sehr viel über dieses zweite Vorrundenspiel gegen Jugoslawien gesprochen, aber nur der Vollständigkeit halber, also die deutsche Mannschaft durch Oliver Bierhoff als auch durch ein Eigentor, also zunächst fiel das Eigentor und dann kam Oliver Bierhoff in der 80. kam dann nochmal zurück gegen Jugoslawien, das wohlgemerkt mit 2:0 geführt hatte. Und das erste Spiel gegen die USA hatte ich ja schon als Arbeitssieg betitelt. Und insgesamt war so die sportliche Performance nicht zufriedenstellend. Es gab Alpha-Tiere in der Mannschaft, ich habe so ein paar Namen genannt. Und es gab natürlich den großen Streit, diesen großen Konflikt zwischen Klinsmann und Matthäus. Insofern lag über dieser deutschen DFB-Auswahl ja so ein gewisser Schatten. Und Lothar Matthäus, der gegen Jugoslawien eingewechselt wurde, hat dieses 2:2 sehr abgefeiert und vor allem auch jegliche Gerüchte rund um diese Mannschaft weggewischt.
Ich glaube, wer gegen so eine starke Mannschaft einen 2:0 Rückstand aufholt, der beweist Bombenmoral und die Moral ist bei uns in Ordnung. Man glaubt es ab und zu vielleicht nicht, aber es stimmt wirklich und die Mannschaft hat es heute auf dem Platz gezeigt, was wir immer wieder beteuert haben, dass es untereinander gar keine Probleme gibt und wie gesagt, man kann stolz auf diese Mannschaft sein, die dieses Ergebnis noch erreicht hat.
Ja, also ich habe das Spiel jetzt nicht mehr vor Augen, aber Moral natürlich. Ne? Also das kann man der Mannschaft oder ihm jetzt auch nicht absprechen, wenn du 0-2 hinten liegst bei einem WM-Spiel und dann machst du noch ein 2:2. Fast egal, wer der Gegner ist. Ich muss zugeben, dass ich jetzt den Kader Jugoslawiens von 98 nicht mehr am Schirm habe. Aber das ist ja schon okay. Aber dann von irgendwie Stolz und ja, das ist mir dann immer ein bisschen zu dolle. Man kann auch sagen, ja, ihr hättet eigentlich gar nicht erst 0-2 hinten liegen müssen. Ne? Als, du musst dir überlegen, du bist amtierender Europameister. Da sind immer noch ein, zwei Weltmeister von 90 dabei. Also wie kann das sein, dass man nach dem Triumph 96 so abkackt?
Ja, irgendwie hat man sich ja dann durchgewürgt durch diese Gruppe. Und es gab auch mannschaftsinterne Gesprächsrunden ohne die Trainer, wie so der ein oder andere, der damals dabei war,
ja immer,
gesagt,
ne?
Hat.
Aber das gibt auch gar nicht schlecht.
Ja, aber ich wollte gerade sagen, das also, gibt's ja immer.
Ich meine, man kriegt ja dann immer nur so Bruchteile mit, aber Matthäus, Klinsmann und wohl auch Jürgen Kohler waren damals so diejenigen, die den Ton angegeben haben. Und es gab wohl diese Aussprache, wo auch die Fetzen geflogen sind und ob das, ja.
Ist euch das mal aufgefallen? Ich meine, wir haben jetzt echt schon einige Folgen gemacht. Und immer, wenn wir über die deutsche Nationalmannschaft reden, egal um welches Turnier es geht, hörst du immer von Zeitzeugen, ich glaube Horst Rubesch hat das erzählt und Thomas Helmer auch, dass die Spieler auch vieles einfach unter sich geregelt haben. Dass der Trainer manche Sachen gar nicht ansagen musste oder ansagen konnte, ist auch egal, aber dass die Spieler das unter sich klären. Und das Lustige ist, wenn am Ende ein Pokal bei rausgesprungen ist, EM, WM, heißt es immer, oh toll, die haben das untereinander geregelt. Wenn dann aber wie 94 irgendwie einfach nur das Rückfahrtticket quasi gelöst wurde, viel zu früh, dann heißt es immer, oh ja, der Trainer, der hat seine Spieler nicht im Griff.
Ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, es wird immer, je nachdem wie die Mannschaft abgeschnitten hat, hinterher darüber gesprochen.
Ja, ja.
Also 2014 sagt man jetzt, oh, der Geist von Campo Bahia, super, toll. Ja. Hätte aber sein können, dass Deutschland gegen Algerien rausfliegt und dann würde man sagen, Mensch, das war ein zerstrittener Haufen, die mussten die ganze Zeit mit der Fähre da hin und her fahren.
Genau, und dann haben sie sich mitten,
und das war schlecht geplant.
Ins Naturschutzgebiet haben sie sich den Palast gebaut.
Das konnte
gebaut.
Ja nichts werden. Und genauso das gleiche in Vatutinki. Jetzt hieß es da, oh, die mussten hier mit der Playstation und was weiß ich, das WLAN abstellen, lauter Probleme. Stell dir vor, die wären Weltmeister geworden, war zugegebenermaßen weit davon entfernt, aber hätten sie sagen können, Mensch, das war eine Truppe damals. Die haben sich im Hotel eingesperrt, da war nichts außenrum. Prima.
Das ist es, ja.
Wir kommen natürlich gleich noch zum französischen Gourmet-Fußball bei der WM 98. Der Gastgeber hat da ganz schön performt. Aber wir müssen, um in dem Bild zu bleiben, jetzt erstmal noch die deutsche Schuhsohle irgendwie runterwürgen.
Pumpernickel.
Denn es gab dann es gab natürlich dann den letzten Gruppengegner, das Spiel gegen Iran. 2-0, Bierhoff und Klinsmann. Die beiden Angreifer sind ihrer Aufgaben gerecht geworden. Jetzt die Frage an euch beide, Name-Dropping. Wer hat beim Iran gespielt? Von euch jetzt zwei Namen.
Malik, ja.
Sehr gut. Und?
Ali Dai.
Sehr schön.
Wahrscheinlich noch Karim Bagheri noch als Dritter. Der hat auch bei Arminia aus Bielefeld gespielt. Wahrscheinlich.
Ja, die beiden Namen haben jetzt gereicht. Das ist, sind so für mich die prägendsten Namen des iranischen Fußballs.
Mach du mal weiter.
Ich wollte eben schon dazwischen springen, denn es gibt ja, wir haben bei der 96er-Folge schon geredet über Jürgen Klinsmann, wenn er so geil gejubelt hat, ne, bei EM 96. Und ich kann mich erinnern, bei dem Tor, da landet er irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, der ist nur so ein Abpraller oder so ein mittelcooles Tor. Und dann steht er im Tor und wackelt so am Netz. Ich weiß nicht warum, aber das ist eins der drei oder vier Bilder, die ich von dieser WM habe, wie Jürgen Klinsmann irgendwie ein Tor im letzten Gruppenspiel macht und dann so da so ran rumwackelt.
Karim Bagheri hat gespielt.
Sehr gut, 3 von 3.
Ja, heute gibt es Spieler, die eine Schere dabei haben und das Netz so rausschneiden. Damals wollte Klinsmann das auch rausreißen. So, es war im Endeffekt auch ein Rausreißen in dieser ganzen Vorrunde. Man hat sich dann mit 7 Punkten für das...
Eigentlich gut, ne?
Eigentlich gut, ja. Wobei bei den Namen am Ende, das Spiel gegen Jugoslawien war, glaube ich, so die größte Kampfesleistung. Und wie Lothar Matthäus uns ja auch bestätigt hatte, es war auch ein großer Sieg der Moral oder ein Punktgewinn der Moral. Es ging gegen Mexiko im Achtelfinale weiter. Auch hier wieder das Traumduo Bierhoff und Klinsmann. Am Ende ein 2-1 Sieg. Den Treffer für Mexiko. Jetzt kommt der nächste Name. Oder die nächste Frisur.
Der schönste Mann der Welt.
Luis Hernández.
So ganz, so wie Diego Forlan, in ein bisschen schmaler und längere Haare.
Ja.
Alter Schwede.
Ja. Sieht auch für sein Alter immer noch sehr,
und daneben
sehr
dann so dieser Langweiler Oliver Bierhoff. Weißt du, der hätte Shampoo-Werbung machen sollen und nicht Bierhoff. Also das war wirklich 2-1, ne?
2-1.
Luis Hernández.
Mexiko ging eben durch Hernández in Führung und dann kamen die deutschen Stürmer Bierhoff und Klinsmann. Viertelfinale. Und alle haben darauf gewartet, die heute diese Folge angeklickt haben. Denn jeder verbindet aus deutscher Sicht natürlich sportlich mit der WM 98 das Viertelfinale und den Namen Christian Wörns. Ich habe bei YouTube geschaut, ob es einen schönen Zusammenschnitt gibt. Ich habe Gerd Rumbauer gefunden. Der Mann hat uns hier schon sehr oft begleitet, was große Turniere und die deutsche Performance angeht. Leider keinen so überragend guten Zusammenschnitt gefunden. Ich habe es trotzdem mal probiert und sagen wir mal, sein erster Kommentar beschreibt diese rote Karte und damit eigentlich auch schon das Thema des Spiels.
Oh, das tut weh. Danic. Jarni. Drin. Niemandsland, das deutsche Mittelfeld. Blaovic. Und das war's. Wieder Schuker. Das hat er allerdings sehr schön gemacht. Das sei auch mal gesagt, während Sie die jubelnden Feldspieler sehen. Und der Abschied von einer großen Fußballergeneration im deutschen Fußball.
Ja, da wird schon ein Thema angedeutet, auf das wir gleich näher eingehen wollen. Aber seine ersten Worte, das tut weh. Im doppelten Sinne für die deutsche Nationalmannschaft in diesem Viertelfinale, denn man war ab der 40. Minute natürlich krass geschwächt.
Ach,
und
da erst, ich dachte, das wäre schon viel früher
gewesen. Wie Davor Šuker ja bis heute behauptet, das tut weh, dass er immer noch diesen Abdruck von Christian Wörns auf seinem Knöchel hat. Schiedsrichter Rune Pedersen, ein Mann aus Norwegen, hatte also Christian Wörns sofort vom Platz gestellt. Und ja, man muss schon sagen, dass daraufhin, es war das beste Spiel der deutschen Auswahl bei dieser WM 98. Echt? Und ja, wir haben ja eben über die Gruppenphase gesprochen, dass da nicht alles geglänzt hat und gegen Kroatien hatte man sich wirklich gut verkauft, aber dann mit einem Mann weniger ist man ja fast schon überrollt worden dann von Kroatien, denn wir haben es eben in den Live-Calls gehört von Gerd Rubenbauer, 5 Minuten später ist dann durch Jani die Führung gefallen für Kroatien und dann hatte man in der zweiten Halbzeit wirklich viel Druck von Kroatien bekommen und dann sind in der 80. und 85. die Treffer 2-0 und 3-0 gefallen. Deutschland war ausgeschieden. Wenn man Christian Wörns googelt, dann kriegt man verschiedene Treffer.
Ach so,
angezeigt. Aber
wahrscheinlich das erste Wort ist Weltklasse, wahrscheinlich.
Nee, also ich weiß, welche Richtung du willst. Also es geht natürlich um die rote Karte und das Wort überragend. Ja. Weil Christian Wörns damals dann schon, ich glaube, als Dortmund-Profi seine eigene Leistung der letzten Wochen ganz dezent beschrieben hatte. Wörns hat damals noch für PSG gespielt, hat man auch nicht sofort auf dem Zettel. Und Ausgangspunkt dieses Fouls an Davor Šuker war ein Pass von Lothar Matthäus.
2 Meter zu kurz. Also da hättest du ja noch eine Scheibe Brot hinterher werfen müssen. Der kam überhaupt. Also das ist ja das Ding. Alle haben dann hinterher auf Wörns draufgehauen und es hat irgendwie einen Tag gedauert, bis die Leute dann, also es gab zum Glück für Wörns und für Deutschland noch kein Twitter damals, aber es hat erstmal irgendwie so einen Tag gedauert, dass alle dann nochmal überlegt haben, Herr Moment, was war denn das eigentlich für ein scheiß Pass? Weil der von Matthäus, der war wirklich völlig uninspiriert, dieser Pass. Und der hat damit den Wörns erst so richtig in die Bredouille gebracht. Und Wörns, ja klar war das blöd, aber der war einfach überfordert. Da ist dieser Šuker, der ja auch eine ganz schöne Kante war und ist, der ist da auf ihn zugekommen. Also ja.
Ja, und Šuker hat ja am Ende auch die Torschützenliste angeführt bei dieser Weltmeisterschaft. Also das war, wie du sagst, kein schlechter. Christian Wörns hat dann mal in einem Interview gesagt, er wollte den Ball schlichtweg wegbolzen. Und hat natürlich dann Davor Šuker das Fliegen beigebracht. Deutschland war raus, großes Thema, nicht nur sportlich, auch politisch, denn ich habe es angedeutet, Bundeskanzler Helmut Kohl, der 96 ja noch in der Kabine Platzangst geführt hatte, war eben auch im Stadion und hat sich ja als richtiger Fußballkenner nach diesem Ausscheiden erkenntlich gegeben.
Es war nach meiner Sicht das beste Spiel, dass die deutsche Mannschaft in dem ganzen Turnier geliefert hat. Es war deutlich spürbar. Die erste Halbzeit war weite Passagen ein fantastisches Spiel. Die Sache mit dem rausgestellten Mann hat dann erhebliche Wirkung gehabt. Dann das Tor und dann das zweite Tor. Sepp Herberger hat gesagt, der Ball ist rund und das haben wir jetzt heute wieder in einer dramatischen Weise gegen uns erlebt.
Hä?
Ja,
die Analogie habe ich jetzt nicht verstanden. Sepp Herberger hat ja schon gesagt, der Ball ist rund und das haben wir heute gemerkt.
Dass der so weit rollen kann, dieser Ball.
Ins Oder Tor, nicht, ins eigene.
Nicht also, weit genug und dann gibt's rot.
Also hat ihn auf jeden Fall für Nachholspiel qualifiziert, was den Umgang mit Sprichwörtern angeht.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Wir hätten noch einen Stuhl frei.
Ja. Ja.
Oh Mann.
Denk an die Platzangst.
Ja.
Ja, Deutschland war raus. Helmut Kohl hatte ein besonderes Verhältnis zu Berti Vogts. Das hatte wohl auch mit dem Ausscheiden 94 zu tun. Da ist Berti Vogts, wenn ich das richtig verstanden habe, nach dem Viertelfinale aus und wir wissen, Stinkefinger-Affäre um Effenberg und so weiter, wohl auch länger in Florida geblieben und hat über alles so ein bisschen nachgedacht. Nun hatte man natürlich in dem Fall auch so ein bisschen die Befürchtung, wieder Viertelfinale raus, Berti Vogts, was macht er jetzt? Also bleibt er im Land oder tritt er sofort zurück? Die Situation um den deutschen Fußball war alles andere als rosig.
Unser Problem liegt tiefer. Das liegt schon im Spielaufbau. Wenn Sie die Mannschaften sehen wie Holland, Brasilien, selbst Frankreich, da findet ein konstruktiver Aufbau von hinten statt. Da finden viele Ballstaffetten statt, um seine Chancen zu suchen. Bei uns ist das überwiegend nicht der Fall. Wir verlieren sehr, sehr schnell die Bälle, indem wir sie nach vorn schlagen oder unkontrolliert oder nicht kontrollieren können. Das kostet natürlich sehr viel Kraft, dann müssen wir wieder hinterherlaufen. Das ist etwas, was selbstverständlich überdacht werden muss, dass man in der Zukunft sich Spieler sucht, die so etwas können, dass sie einen Spielrhythmus haben, dass sie Spielkultur besitzen, dass aus dem Mittelfeld Unterstützung für die Stürmer kommt. Man kann nicht einfach nur hoffen, dass die beiden Stürmer irgendwann mal ein Tor machen. Man muss Berti Vogts dann in diesem Augenblick muss man Zeit lassen, dass man sagt, kurzfristige Erfolge gibt es unter Umständen gar nicht mehr. Wir haben eine Durststrecke zu überwinden, die vielleicht bis zur nächsten Weltmeisterschaft hingehen würde. Und da müssen wir Deutschen, auch ich, muss dann einfach umdenken, dass wir sagen, nein, nein, wir können das einfach nicht erwarten. Wir müssen diesen jungen Spielern, die in der Bundesliga ja keine Zeit kriegen, sich zu etablieren. Selbst in den Vereinsmannschaften haben sie ja keine Stammplätze. Wie sollen sie dann erstklassige Nationalspieler werden? Dieses muss man einfach in Kauf nehmen, dass man sagt, Durststrecke, kurzfristige Erfolge gibt es nicht. Nächstes Ziel ist WM in 4 Jahren.
Tipptopp analysiert, Günther Netzer.
Scheiß.
Wirklich, da ist alles drin, alles hat gestimmt. Ja. Es ist damals gültig, genauso wie heute. Ich habe mir gerade gedacht, wir reden jetzt nach der EM gerade wieder drüber, dass es eventuell zwar mit neuem Trainer dann, aber nicht gleich wieder was wird, sondern vielleicht erst nach Katar, also eher vielleicht erst bei der Heim-EM dann und so weiter, aber darauf wollte ich gar nicht hinaus, sondern es ist genau auch taktisch so, wie er es gesagt hat.
Gut, ne?
Für 1998 damals, es ist genau so eingetreten. Viele Jahre später, unter Löw eigentlich erst, dass dann Deutschland auch Kurzpassspiel gespielt hat. Klinsmann war eher so, ihr wisst ja, 2006 und so, wir hauen die jetzt durch die Wand, das war jetzt nicht unbedingt das schönste Spiel, aber dann, was Löw hinterher gemacht hat, das war das, was Günther Netzer 98 gefordert hat, also wirklich tipptopp analysiert.
Ich hatte auch gar keinen, also ich kann mich auch gar nicht mehr so richtig an den Experten Netzer erinnern, was so eben dieses Analytische angeht. Ich habe immer nur, wenn ich an Günther Netzer als Experte denke, immer nur dieses Ping-Pong-Spiel mit Gerd Delling und die frotzeln sich so ein bisschen an und lustig, aber dass da jetzt auch sowas kommt in, ich habe es hier gerade vor mir, 1:23, da saß ja wirklich jeder Satz. Also das fand ich wirklich
beeindruckend. Ich habe es ein bisschen zusammengeschnitten, es waren zwei verschiedene Antworten, aber es war damals, ich habe dieses Du, Delling, Netzer, was ja auch von Rudi Völler damals kritisiert wurde mit seinem Ausraster. Dadurch haben wir auch beide nochmal so ein bisschen mehr Bekanntheit erfahren. Ich fand die immer super. Delling hat eben Netzer auch in dem Fall geradezu gelöchert. Der wollte eben diese Aussagen wirklich haben. Also beide hatten viele Redeanteile und Günter Netzer spricht etwas an, was natürlich am Ende dann Berti Vogts beantworten sollte als Bundestrainer. Und auch Berti Vogts schlug in dieselbe Kerbe nach dem Ausscheiden.
Ich werde in aller Ruhe über einiges nachdenken und natürlich muss eine neue deutsche Nationalmannschaft aufgebaut werden. Allerdings müssen wir dementsprechend auch die Spieler haben. Und wenn man sagt, hier, unsere Mannschaft ist zu alt, dann muss man nachfragen, wo sind die jungen Spieler? Wo lässt man unsere Jugend eine Chance? Wo lässt man unsere Talente eine Chance? Und das sind Fragen, mit denen muss ich persönlich erst einmal klarkommen. Und ich bin nicht immer der Buhmann oder der Müllhaufen der deutschen Nation.
Der Müllhaufen der deutschen Nation.
Ja, aber das ist ja, Gareth Southgate, der Trainer der Engländer, hat jetzt einen Tag nach dem EM-Finale auch gesagt, ich will wahnsinnig gern weitermachen als Coach, aber ich brauche jetzt erstmal kurz eine Pause, weil es unglaublich anstrengend ist, so ein Turnier als Trainer quasi durchzustehen. Die englischen Medien sind vielleicht noch krasser als die deutschen, aber Berti Vogts, der sah halt auch nach solchen Niederlagen immer komplett fertig aus. Es ist halt auch, ne, auf Berti haben sie sowieso die Bild-Zeitungen alle immer draufgehauen, war ja auch irgendwie manchmal ein leichtes Ziel und so. Aber das ist es eben. Ja, wir wollen junge Spieler, wir wollen Feuer. Guck doch mal bei den Franzosen. Ja gut, aber bei den Franzosen war halt seit Platini auch nichts mehr los. Das haben wir in der Platini-Folge ja auch besprochen. Dass, als er aufgehört hat, die sind 92 bei der EM mit Platini als Trainer und Cantona und Papin im Sturm, sind die in der Vorrunde raus. Also man darf immer nicht denken irgendwie, ja, aber früher hat das, ja, aber es gibt auch mal 10 oder 12 magere Jahre.
Es gibt auch immer solche Niederlagen und solche. Und es gibt welche, die sind unglücklich und das kann passieren und notfalls in einem Turnier in der Verlängerung, Golden Goal, Elfmeterschießen, irgendwie sowas. Und es gibt Niederlagen, die sind völlig verdient, weil die Mannschaft einfach nicht gut war und auch taktisch nicht gut eingestellt war. Und dann soll der Trainer zurücktreten. Und wenn aber ein Elfmeter verschossen wird, wo er nichts für kann, dann muss er auch nicht unbedingt zurücktreten.
Ja, wir wollen noch einmal kurz den großen Pelé hören, der den deutschen Fußball bei der WM 98, ist ein Zitat, muss nichts drücken, Olli.
Ich suche bei den Einspielern hier gerade Pelé und finde nur Kohl.
Den habe ich gestern noch mal kurz angerufen.
Kohl, Matthäus und Vogts.
Also Pelé hat es auf den Punkt gebracht, die Deutschen hatten niemand im Mittelfeld mit Gehirn, sie konnten nur kämpfen.
Hat die Mario Basler?
Ja, hast du jetzt gesagt. Bevor wir gleich wirklich die Spielfreude dieser WM 98 hier abfeiern, müssen wir noch einmal schnell bei den Deutschen schauen, wie ging es weiter.
Ich dachte, jetzt ist vorbei.
Ja, doch, wir müssen doch. Das ist wirklich nur noch ein kleiner Hügel, den wir jetzt überqueren müssen. Also, jeder, der jetzt denkt, Betty Vogt hat dann bei Waldemar Hartmann in den Arm gelegen und gesagt, Waldi, ich höre jetzt auf, her mit dem Weißbier. Der hat sich getäuscht, denn Betty Vogt hat diese Herausforderung angenommen, er wollte weitermachen und hat dann aber doch im September dann, also mit war nach dem Ausscheiden im Viertelfinale, dann tatsächlich hingeworfen, aber es war eben kein klassisches Turnier aus.
September nach dem ersten Qualifikationsspiel oder?
Nee, ja, das, also sie hatten, war dann, sie hatten dann ein Freundschaftsspiel, also sie hatten ein Freundschaftsspiel gegen Malta. Und das war alles andere als gut. Mhm. Und er hat eben auch Entscheidungen getroffen, beziehungsweise Lothar Matthäus, der immer wieder zurückgetreten ist und wie wir auch wissen, 2000 dann nochmal wieder ausgepackt wurde, ist eben nach der WM, hat quasi sein Amt oder seine Position anderen zur Verfügung gestellt. Effenberg kam nach 4 Jahren zurück in die deutsche Nationalmannschaft, nach seiner Stinkefinger-Affäre 94, also dann 98 nach dem WM-Aus wieder dabei. Thomas Helmer ist zurückgetreten, Möller, Hessler. Alle aufgehört. Hessler, wissen wir, kam 2000 auch wieder zurück. Also es war ein Hin und Her bei der deutschen Nationalmannschaft.
Das zieht sich ja durch.
Ja, wirklich. Ja, ja. Jürgen Klinsmann ist auch abgehauen. Was heißt abgehauen? Der ist dann wirklich zurückgetreten. Oliver Bierhoff hat das Kapitänsamt übernommen. Und jetzt kommt's, weil wir über einen Systemwechsel ja auch gesprochen haben, der sich dann eigentlich mit dieser WM 98 und mit Frankreich hätte einstellen müssen, auch im deutschen Fußball. Erstes Spiel nach WM aus gegen Malta. Aufstellung Deutschland.
Ich freue mich jetzt schon.
Also Torwartposition, dann hinten Jörg Heinrich, Markus Babbel, Thomas Linke, Marco Rehmer und davor der Brasilianer Jens Nowotny. Ja,
also, davor?
Ja, das war so ein richtiger Block.
So ein Libero vor der Abwehr. Ja.
Wo du dir jetzt schon ausmalen kannst, naja, also viel mit Spiel durchs Mittelfeld hat da wahrscheinlich nicht.
Berti, mach mal was mit Elan.
Funktioniert.
Ach, machst du schon, danke.
Nimm mal welche, die keine langen Bälle schlagen können. Dann müssen wir kurze Pässe spielen.
Ja, aber Bierhoff Kapitän, der hat das Sagen. Der stellt sich vorne rein und hält den Kopf rein.
Ja.
Auweia. Ja, gut, dann kannst du auch irgendwann sagen, okay, dann halt doch kein Neuanfang, dann tschüss, Herr Vogts. Also, ja, das ist dann auch, weil dann
lernst du. Ich muss sagen, fairerweise, manche waren ja davon wirklich teilweise gut. Über Jahre hinweg.
Ja, und Thomas Linke war ein sehr guter Bundesliga-Verteidiger.
Jens Nowotny hatte ein paar Jahre, weil er wirklich extrem gut war, muss man sagen. Wird immer so ein bisschen belächelt, auch Wörns wird immer belächelt, da, okay, der war, also,
ja, ja.
Will man nicht unfair sein, aber da gibt es schon bessere Verteidiger in der deutschen Geschichte.
Aber das Problem war ja auch nicht das Verteidigen. Du hast jetzt gerade die Namen alle erwähnt, das Problem ist ja wirklich eher davor. Also wenn du im defensiven Mittelfeld beziehungsweise im Zentrum natürlich auch keinen hast oder wenige hast, das kam ja dann so langsam, Sebastian Deisler und so weiter, kam ja dann so langsam erst auf. Mehmet Scholl wurde immer besser.
Carsten Ramelow.
Mann, ey.
Na, es ist passiert.
Ja,
er,
ja.
Er hat
ja, ja.
gespielt.
Ja, ja.
Absolut. Also wer jetzt wissen möchte, wie ging es dann weiter nach 98, nach Berti Vogts, in dem Film wir jetzt Folge 94 hören, EM 2000, da setzen wir wirklich genau da an.
Ja.
Stimmt. Man suchte dann einen Nachfolger und man fand den Besten mit Erich Ribbeck. Aber Deutschland war nicht die einzige große Fußballnation, die bei dieser WM 98 auf die Socken bekommen hat von der heimischen Presse. Die Engländer, wie so oft, mussten sich zu Hause auf der Insel einiges anhören. Denn man hatte im Achtelfinale Argentinien vor der Brust.
Oh ja.
Und weil wir gerade bei roten Karten und Christian Wörns gewesen sind, der junge David Beckham fing sich auch eine rote Karte ein und wurde dann natürlich zum Sündenbock gemacht.
Und wie?
Obwohl England später in diesem Spiel im Elfmeterschießen ausgeschieden ist.
War da nicht das geile Tor von Michael Owen? War das nicht gegen Argentinien?
Mhm,
wo er den Ball rund um die Mittellinie bekommt und dann an zwei, drei vorbei mit super Tempo und den Ball dann richtig geil irgendwie in die Ecke zimmert.
Ja, es war sowieso.
Da ging der Stern von Michael Owen auch. Genau, aber diese rote Karte, ich hab's ja vorhin gesagt, die englische Presse ist natürlich nochmal irgendwie eine Schublade drunter. Alter, wie die auch.
Und die war ein Witz, die rote Karte. Also wenn Christian Wörns sagt, dass seine rote Karte
nicht
gerechtfertigt war. Also
er lag am Boden und hat das Bein angehoben und ein Argentinier ist drüber gefallen. kann man schon, das sind Tätigkeiten, finde ich.
Ja,
also ich weiß gar nicht mehr, war das nicht Diego Simeone sogar, der darüber gestolpert ist?
Bezahlen wir den Schiedsrichter-Experten beim Nachholspiel?
Nee, Quatsch, aber ich meine ja nur, wir können ja Alex Feuerherd von Colinas Erben nochmal fragen.
So, dann hatten wir als Geheimfavoriten Nigeria in diesem Turnier. Die WM 98 ist auch die Geschichte von Nigerias legendären WM-Elf. Namen wie Okocha, Olise, Kanu.
Ikpeba wahrscheinlich.
Genau, hatte, also Nigeria war wirklich, also jetzt auch nicht mit Ach und Krach durch die Vorrunde gekommen im positiven Sinne, sondern sie haben ja eigentlich eine so wirklich solide Vorrunde gespielt. Und jeder hatte eben aufgrund dieser Namen das Gefühl, das könnte reichen fürs Viertelfinale, vielleicht sogar auch für ein bisschen mehr. Aber dann ist man schließlich im Achtelfinale an Dänemark gescheitert.
Mhm. Schade eigentlich, weil ich war immer ein großer Nigeria-Fan.
Bin zwei Jahre noch, vorher Olympiasieger geworden.
Genau, erstens das und zweitens auch die Jahre danach immer wieder mal mit richtig coolen Spielern. Ach, also JJ Okocha.
So. Ja, wie gesagt, also Okocha, Kanu, ne,
Arsenal-Legende,
Olise beim FC und bei Dortmund, Ikpeba, das hat bei Dortmund leider nicht so funktioniert, aber der große Stern ging ja 94 auf und dann 96 Olympia, 98.
Taribo West.
Ja, genau. Ja,
mit
ja.
der geilen Frisur.
Der auch mal bei Lautern kurz gespielt
hat. Der hat diese Window-Color reingeflochten.
Ja. Also Super Eagles heißen die, glaube ich, oder? Mhm. Nigeria sind, glaube ich, Super Eagles. Ja. Geil. Und wer ist jetziger Trainer von Nigeria, Nationaltrainer?
Gernot Rohr.
Genau. Gast bei uns in der Folge über den Afrika-Cup. Gerne mal reinhören. Haben wir ihn in Nigeria erwischt.
Also so viele Kreise, wie sich bei uns schließen. Das ist ja Wahnsinn.
So, wir sind bei klangvollen Namen. Eine Nation, die immer für große Namen steht im Bereich Offensive vor allem, ist natürlich die Niederlande.
Immer noch nicht Frankreich.
So, ja. Wir nähern uns der Krönung natürlich an, aber wir sind jetzt gerade bei der Niederlande. Wir hatten damals die De Boer-Brüder, wir hatten Clarence Seedorf, wir hatten Edgar Davids, Philipp Cocu und wie hieß nochmal der Typ im Angriff?
Nederland gaat in de halve finale komen. Ik heb opeens zo'n gevoel dat we in de halve finale gaan komen. Met het balbezit voor Frank de Boer. Frank de Boer speelt de bal heel goed naar Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp neemt de bal aan! Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp! Frank de Boer speelt de bal naar Dennis Bergkamp! Die neemt de bal feilloos aan! En hij schiet de bal erin! We spelen nog officieel 20 seconden!
Wer hat das Tor erzielt?
Ja, wollte ich euch auch gerade fragen. Das war, glaube ich, Dennis Bergkamp. Ja,
was für ein Tor.
Also ich glaube auch bis heute eines der größten.
Ey, ja, den anderen rumzieht und dann am Torwart vorbei. Ich glaube, Carlos Roa war, glaube ich, damals im Tor bei den Argentiniern. War das da gegen Argentinien, oder?
Das war gegen Argentinien. Es war das Viertelfinale gegen Argentinien. Und es war vor allem auch die 90. Minute von Dennis Bergkamp. Und ja, das kleine Holland hatte wahrscheinlich in dem Moment den größten WM-Torschützen aller Zeiten auserkoren. Denn dieses Tor war tatsächlich eine Augenweide. Es war ein schöner langer Ball und was Bergkamp dann auf engstem Raum mit diesem kleinen Ball macht, ist schon beeindruckend.
Geil auch, ne? Wir haben eben gerade über Kanu geredet, Arsenal-Legende. Bergkamp macht das Ding hier, Arsenal-Legende. Davor Šuker hat später auch nochmal bei Arsenal gespielt. Witzig. Fiel mir nur so gerade auf.
Dann ging es für die...
Vielleicht kommt ja im Verlauf der Folge nochmal jemand, der irgendwann mal bei Arsenal gespielt hat. Ich bin gespannt.
Ja. Ich frage mich auch, wann wir in dieser Folge mal über Frankreich sprechen. Aber die sind ja am Ende auch nur Weltmeister geworden.
Ja, weiß jetzt auch nicht.
Genau. Wir wollen schnell die
War das vielleicht an einem anderen Datum, Hans?
Ja.
Kommen wir da in zwei Wochen drauf.
Teil 2. Wir sprechen noch kurz über die Niederlande, denn wir müssen ja auch einen Finalgegner für die Franzosen finden und das war natürlich der Titelverteidiger Brasilien, die 94 mit Romario und Bebeto die Welt verzaubert hatten. Im Halbfinale ging es also gegen Oranje und so sehr man von diesem Tor von Bergkamp im Viertelfinale noch berauscht war, hinten raus im Elfmeterschießen gegen Brasilien, es war ein sehr enges Spiel, sind den Niederländern leider die Nerven versagt. Cocu und Ronald de Boer scheiterten an Taffarel. Ja, zum Haare raufen. Gut, dass Taffarel gehalten hat, denn wenn der sich die Haare gerauft hätte, da wäre nicht mehr so viel übrig geblieben. Und damit sind wir bei unserem heutigen Partner, Man-ID.
Und Carlos Valderrama.
Es wäre aus ihm ein Carlos Valderrama geworden. Vielleicht nicht ganz, aber ja, Man-ID. Ich gucke hier gerade so ein bisschen in die Runde. Mario ist der einzige von uns drei, der nicht wirklich so
derbe mit Geheimratsecken zu kämpfen hat. Oder du.
Gerade vorhin, vor der Sendung, hast du noch meine graue Locke gelobt, die ich jetzt.
Ja, ja,
die Mancini-Locke.
Ich hab vorne eine graue Locke bekommen, aber.
Aber ich finde die sehr stylisch, habe ich dir vorhin auch gesagt. Ich hätte die 100-mal lieber die, anstatt die Geheimratsecken. Hans hat sie ja auch, bei uns beiden gehen die ja fast bis zum Hinterkopf. Und deswegen habe ich nämlich Man-ID schon benutzt, beziehungsweise für uns drei einfach mal.
Und seitdem trägst du Pferdeschwanz.
Seitdem trage ich Pferdeschwanz. Nee, ich habe das Ganze getestet. Das könnt ihr auch machen, ganz, ganz easy. Auf manid.com, das Ganze wird geschrieben M-E-N-ID, also manid.com. Da gibt es einen Test, der geht super schnell, 3 Minuten, ist auch kostenlos und klinisch bewiesen vor allem auch das Ganze. Und da könnt ihr sehen bzw. erfahren, welche Produkte von ManID ihr braucht bzw. benutzen solltet. Ich habe da das Ergebnis bekommen, ja, nimm mal lieber so eine Tonik.
Da hilft nichts mehr.
Ja, ja. Einfach zumachen bitte, wegrasieren. Nee, ich habe einmal ein Shampoo bekommen und so eine Tonik. Nach dem Duschen packt man sich das ins nasse Haar und massiert das sich ein. Also ich will es nicht übertreiben. Ich weiß nicht, ob es schon ein Ergebnis gibt, aber es fühlt sich auf jeden Fall gut an. Von daher kann ich euch das zu Hause auf jeden Fall nur empfehlen, Man-ID. Und Mario, das Tolle ist natürlich, wenn es ein Partner von uns ist, dann hat er natürlich auch ein, zwei weitere Vorteile.
Dann habt ihr natürlich auch was davon. Es gibt 30%, wenn ihr einkaufen wollt, auf manid.com. Olli hat schon gesagt, mit dem Code. Was ist der Code jetzt wohl hier bei Nachholspiel? Wenn es 30% gibt, das ist eine schwierige Quizfrage. Nachholspiel 30. Das ist der Code, gilt auf alles, außer auf das, worauf es eh schon Rabatte gibt.
Genau, das Ganze, wenn euch das Ganze gut gefällt, wie es mir zum Beispiel sehr gut gefällt, gibt es das Ganze auch als Abo. Also, dass ihr das quasi so ein Abo abschließt, dass immer, keine Ahnung, alle 2 Monate, alle 4 Wochen oder wie auch immer, dass euch Man-ID das immer direkt nach Hause bringt. Denn das ist das Tolle, im Abo und direkt zu dir nach Hause und vor allem eben personalisiert auf deinen Haar- und Kopfhauttyp.
Und damit zu Ronaldo.
Wir waren ja gerade bei Taffarel. Ich glaube, der könnte das heute. Ich glaube, bei dem ist jetzt ein bisschen zu spät mittlerweile.
Aber ja, na gut.
Ach komm. Aber Ronaldo 2002, der hätte das vorhin auch gebraucht.
Ja, stimmt.
Ja, Ronaldo, gutes Stichwort, Mario. Der stand natürlich bei diesem Turnier besonders im Fokus, weil der kongeniale Partner Romario, denn die beiden hatten vor diesem Turnier in der Quali echt ganz schön viel geknipst, war vor der WM 98 ausgefallen, beziehungsweise er war verletzt, aber er wurde nicht rechtzeitig fit, hat sich dann auch wirklich schon fast dramatisch in einer Pressekonferenz auch präsentiert. Also das lag so ein bisschen über Brasilien, dass also der große Romario, der wohlgemerkt bei der WM 94 der Held schlechthin war, ich glaube mit 5 Treffern und allein 2 Torvorlagen, auch zum Mann des Turniers ausgezeichnet wurde. Trotzdem hat es bei Brasilien unfassbar gut funktioniert. Auf dem Feld, Brasilien stand immer für großartigen Zauberfußball. Man hat natürlich Namen in der Innenverteidigung bzw. in der Verteidigung wie Roberto Carlos, Carlos Dunga, Cafu, Emerson im Mittelfeld, Rivaldo.
Och geil, ja, das also ist ja wirklich das ist
zum Zungenschnalzen.
Egal, und auch egal wo, egal ob vorne, hinten, das ist nur geil.
Man hatte sich im Achtelfinale gegen Chile durchgesetzt, dann Dänemark, die ja Nigeria im Achtelfinale ausgeschalten hatten. Dänemark hat sich aber tapfer geschlagen. Also ich glaube, es war ein 3-2-Sieg nur für Brasilien. Dann eben die Niederlande und schließlich das große Finale in Paris gegen den Gastgeber. Frankreich war im Turnier die Mannschaft der großen Geschichten, die Mannschaft aber auch mit dem großen Fußball. Denn sie hat natürlich Zinedine Zidane, wie man sie dann kennt, ein Dickkopf, ein Spieler, der auch wenn er irgendwie nicht auf dem Platz steht, trotzdem nichts an seiner Strahlung irgendwie einbüßt. Denn Zidane hatte es tatsächlich geschafft, sich in der Vorrunde sperren zu lassen.
Tätigkeiten, er hat so draufgetreten gegen, was war das, Saudi-Arabien? Nee, jedenfalls in der Gruppenphase hat er seinem Gegner, ich weiß noch, geht so über ihn rüber und tritt so auf den am Boden liegenden Gegner, ich glaube so auf den Oberschenkel oder so hat er getreten.
Zidane oder wer?
Ja.
Zidane, ja. Erinnert mich gerade an 2006, als ich, habe ich euch schon mal erzählt, einmal in meinem Leben Zidane bei einer WM spielen sehen wollte und dann hat er sich die 2. Gelbe mit Absicht abgeholt, dass er gegen Togo nicht mehr spielen muss, weil sie schon weiter waren. Und deswegen, weil ich Karten für Frankreich gegen Togo hatte und Zidane gesperrt war, habe ich ihn da verpasst.
Na toll.
Ja, spezieller Charakter, aber eben auch ein extrem guter Fußballer. Also wenn du 2 Spiele bei einem WM-Turnier ausfällst, dann könnte man natürlich in anderen Mannschaften, bei anderen Nationen sagen, okay, jetzt versuchen wir irgendwie das aufzufangen und es gibt dann vielleicht in den darauffolgenden Spielen einen Spieler, der über sich hinauswächst oder dann ist der Trend gerade da und du musst auf den Gesperrt nicht mehr zurückgreifen. Aber der Stellenwert von Zidane war außergewöhnlich und er war entsprechend dann im weiteren Verlauf des Turniers irgendwann wieder da und natürlich dann auch im Finale gegen Brasilien der Mann des Spiels.
Premier corner pour l'équipe de France.
Corner rentrant, il est bien frappé au premier poteau.
But de Zidane. Zidane sur ce premier corner français place un coup de tête magistral et ouvre le score alors que l'on joue depuis 27 minutes.
Djorkaeff et but.
Zidane. Deuxième but de Zidane.
Je vous avais dit, il y avait le corner qui venait, il y a eu deux corners. Et c'est le doublé de Zinedine Zidane, juste avant la mi-temps, l'équipe de France mène.
Ja, irgendwie witzig, wenn man über Zidane spricht, dann hat man sofort seine beiden tollen Füße irgendwie vor Augen und hat mit dem Ende seiner Karriere natürlich den Kopfstoß sofort vor Augen. Und in diesem Finale gegen Brasilien trifft er zweimal und beide Male per Kopf.
Ja, vor allem ist das so seltsam, weil du ja immer denkst, so einen genialen Kicker, den kannst du gar nicht aus dem Spiel nehmen. Und dann schaffen sie es eigentlich, ihn aus dem Spiel zu nehmen, schaffen es aber nicht, einen vernünftigen Verteidiger eng an den Mann zu stellen. Beide Male Ecke, Kopfball, Tor.
Das sind halt die ganz großen Spieler, die halt auf viele verschiedene Weisen ein Spiel entscheiden können. Vor allem in einem WM-Finale, wenn es drauf ankommt. Und Zidane gehört dazu. Keiner hätte gedacht, dass er mit zwei Kopfballtoren ein WM-Finale entscheiden würde, aber wenn es drauf ankommt und er anderweitig halt das Tor nicht schießt, dann, das war schon ganz, ganz groß.
Aber es lag natürlich auch daran, das darf man ja auch nicht unter den Tisch fallen lassen, weil dass Ronaldo einfach nicht fit war. Das ist bis heute ja nicht wirklich geklärt.
Ja.
Mario, wir hatten im Vorfeld der Folge auch schon mal ein bisschen darüber geredet. Es ist ja ganz komisch, es gibt so verschiedene Gerüchte, es gab dann irgendwie Infos sickerten durch, dass das der Mannschaftsarzt oder der Betreuer oder der Physio ihn irgendwie in der Nacht noch im Hotelzimmer besucht hat und er hätte irgendwie Krämpfe gehabt und Schmerzen gehabt und Fieber gehabt und also so ganz, wie gesagt, das ist bis heute nicht zu 100% geklärt, was los ist. Dann gab es noch Gerüchte, dass Nike wohl so viel Druck gemacht hat. Ronaldo hatte gerade frisch einen Vertrag mit dem Ausrüster und war das Gesicht überhaupt. 1998, der war bei Inter, hat mit Inter, wenn mich nicht alles täuscht, kurz vor der WM auch noch den UEFA Cup gewonnen, wurde gerade Il Fenomeno getauft und er war halt das, was Cristiano Ronaldo bis vor ein, zwei Jahren vielleicht war. Also er war einfach der heiße Scheiß.
Aber man muss auch sagen, er hatte in diesem Finale auch einen sehr guten Aufpasser mit Franck Leboeuf. Wir müssen in diesem Fall, weil ich gerade ja beim Thema Zidane gesagt habe, also Leistungsträger lassen sich einfach manchmal nicht ersetzen. Leboeuf ist eben für Laurent Blanc eingesprungen, der gesperrt war fürs Finale und was Zidane in der Offensive war, war natürlich Blanc in der Defensive. Also es waren schon auch die beiden Köpfe und trotzdem hat es Leboeuf geschafft, Ronaldo auszuschalten und natürlich bekommt man da nochmal ein anderes Gefühl, wenn man jetzt eure Geschichte hört, dass er im Vorfeld eben nicht fit war, aber trotzdem.
Ja, das ist eine ganz, ganz dubiose, komplizierte Geschichte. Bis heute weiß man eben nicht ganz genau, was da war. Es gab einen Spielberichtsbogen, wo er ursprünglich mal nicht drauf stand. Dann gab es einen, wo er dann plötzlich doch drauf stand. Ich habe mit Martin Theiler da mal drüber gesprochen, fällt mir jetzt gerade ein. Das ist schon echt ein paar Jahre her, deswegen kriege ich es nicht mehr ganz zusammen. Aber ich glaube, die auf der Pressetribüne haben quasi die Aufstellung bekommen, dann ist die aber wieder eingesammelt worden oder so ähnlich. Und dann plötzlich gab es eine mit Ronaldo drauf. Also das war eine hochgradig dubiose Geschichte. Niemand weiß ganz genau, was passiert ist. Eigentlich ist das die noch größere Geschichte, dass es bis heute keiner genau weiß, dass Ronaldo auch selber nicht gesagt hat, ey, entweder ich hatte da einfach eine Art Grippe oder ich hatte einen Schwächeanfall oder es war alles okay, aber wir haben das auf Taktik gemacht.
Es gab Gerüchte mit allergischer Schock und es gibt...
auch, dass ihm was irgendwie reingemischt wurde.
Ja, genau. Irgendwie eine Lebensmittelvergiftung oder eine wirkliche Vergiftung.
Also das ist eigentlich True Crime wieder.
Das sollten wir vielleicht mal eine Sonderfolge zu machen. Aber das ist halt wirklich verrückt, weil du hast vollkommen recht. Ja, du kannst natürlich Franck Leboeuf oder wen auch immer da hinstellen, aber einen fitten Ronaldo... Genau wie einen fitten Zidane, den kriegst du nicht gestoppt. Und er wurde ja auch, was ja auch kurios ist, nicht Zinedine Zidane, sondern Ronaldo wurde zum Spieler des Turniers gewählt. Was natürlich nur ein sehr schwacher Trost ist, weil eigentlich sollte das sein Turnier werden. Vier Jahre vorher waren die Brasilianer Weltmeister, Ronaldo auch, hatte aber keinen Einsatz, war ja glaube ich 17 oder so.
Der war noch ganz klein, ja.
Genau, hatte glaube ich sogar noch eine Zahnspange und so weiter. Und 98 sollte eigentlich so seinen Stern dann aufgehen, vor allem, du hast es gesagt, er musste Romario ersetzen.
Also eigentlich hat er für zwei gespielt und im Finale war er nicht mal irgendwie er selbst. Also es ist wirklich sehr, sehr verrückt. Da gibt es, ja, Mario hat es richtig gesagt, da gibt es wirklich Verschwörungstheorien.
Aber es gibt auch sehr viele Theorien, weil die Geschichte habe ich eben mehr gelesen. Insofern vielen Dank für den Input, was Ronaldo angeht, dass sehr viele im Nachhinein natürlich gesagt haben, was wäre in diesem Finale mit Romario passiert.
Ja, ja.
Aber hinterher.
Klar, weil wenn du einen Aufpasser da hinsetzt, dann ist halt der, dann schaffst du dem zweiten die Räume. Trotz allem darf man natürlich den Sieg der Franzosen, den darf man nicht kleiner machen.
Nee, und auch Ronaldo hat mit Bebeto im Sturm gespielt, sehe ich hier gerade in der Aufstellung. Also das war jetzt auch keiner,
der
so mal dahergelaufen ist.
Also
ja, das war klar.
War schon okay.
Aber ich weiß, was ihr meint, das ist natürlich auch korrekt. Und meine Rivaldo war damals auch schon dabei, nicht ganz im Sturm. Das war, der hat da noch ein bisschen außen gespielt, aber 2002 dann ja auch noch Rivaldo, Ronaldo.
Oh ja.
Das war dann schon.
Aber hat nicht, das Spiel ging ja 3-1.
3-0. Ganz genau, denn einer hat damals schon Man-ID benutzt, nämlich der schöne Emmanuel Petit.
der schönste Zopf Frankreichs.
Der Legolas.
Wirklich, der wohlgemerkt ja auch mit relativ wenigen Länderspielen Europameister und Weltmeister geworden ist.
Auch
und
Arsenal übrigens.
Auch Arsenal.
Auch unter anderem. Keine
und
Legende, nicht
in der 90. Minute dann den Deckel drauf gemacht hat, man kann schon fast sagen, mit dem Champagnerglas in der Hand dann das 3-0 erzielte. Und es ist natürlich eine Weltmeistermannschaft, wir dürfen den Namen des Trainers nicht vergessen, der all diese großen Spieler geführt hat, Hermé Jacquet, der vor allem auch Personalentscheidungen getroffen hat, wie im Fall de Boeuf. Und natürlich auch zwischenmenschlich als Trainer wunderbar Entscheidungen getroffen hat, wenn man jetzt den Fall Zidane sieht. Also, dass du eben dann auch jemanden, der seinen eigenen Kopf hat, am Ende auch wieder so gut in ein Turnier eingliedern kannst. Es gab noch so viele andere große Namen in dieser Mannschaft, also Vicente Lizarazu, da gibt es vor allem aus deutscher Sicht den Bayern-Bezug, der einfach die Linien hoch und runter gelaufen ist. Wir hatten Marcel Desailly, der mit Blanc in der Innenverteidigung über das gesamte Turnier.
Wir hatten auch noch Kaiserslautern dabei.
Stimmt.
Juri Djorkaeff, Kaiserslautern, der dann irgendwann am deutschen Weltmeister sich die Zähne ausgebissen hat in Lautern, nämlich Andreas Brehme, der die aufstellen wollte.
Das ist auch so eine gute Geschichte.
Dann Fabien Barthez, der, finde ich, immer ein sehr kleiner Torhüter war und trotzdem mit einer unglaublichen Sprungkraft in die Ecken.
Bisschen überschätzt, finde ich, ehrlich gesagt, aber das ist vielleicht auch nur meine Meinung. Ich fand den nie so richtig geil.
Er hatte natürlich
geil.
Eine starke Innenverteidigung vor sich, aber im Großen und Ganzen, Weltmeister.
Er hat es nicht kaputt gemacht.
Europameister.
So. Ne? Genau. Ja. Alles erreicht in der Zeit, absolut. Nee, aber es war eine geile Truppe und dann, ich gehe nur gerade mal die Startelf durch, das ist schon verrückt, ne? So große Namen haben wir jetzt gerade erwähnt und dann steht Stefan Givarch in der Startelf, wo ich denke, ja, der wäre mir jetzt als Nummer 17 im Kader vielleicht eingefallen, also das ist dann schon krass, dass der in einem WM-Finale vom Beginn an spielt, Bogossian eingewechselt, Vieira eingewechselt, Dugarry eingewechselt, geile Namen.
Hinten raus habe ich aber mir den größten Namen neben Zidane im französischen Fußball, zumindest was die letzten Jahre angeht, natürlich aufgespart. Der Abräumer vor der Abwehr, Didier Deschamps, der 2018 dann das Kunststück vollbracht hat, nicht nur als Spielerweltmeister und Europameister geworden zu sein, sondern dann eben auch als Trainer. Also in Deutschland würde man sagen, er hat den Beckenbauer gemacht. Der, wie ich finde, ja jetzt auch bewiesen hat, dass er diese französische Nationalmannschaft, die ja auch aus unterschiedlichen Charakteren besteht, jetzt mal abgesehen von dem unglücklichen Elfmeter aus gegen die Schweiz bei der Euro 2020, ja da in den letzten Jahren einfach mit seiner Art, wie er eine Mannschaft führt, den französischen Fußball geprägt hat. Und streng genommen war ja auch Frankreich vor dieser Euro der große Favorit auf den Titel.
Was Deschamps geschafft hat, als Spieler auch schon, dass ja ein Land, was so groß ist, das so lange gewartet hat irgendwie auf Sternstunden. Wir haben in der Platini-Folge drüber gesprochen, 84 Europameister geworden. Dann hat es 14 Jahre gedauert, bis sie mal wieder irgendwas auf die Kette bekommen haben. Mit Frankreich, die hatten dann jetzt nicht so richtig als Top-Favorit gerechnet. Aber klar, du hast ein großes Land, was nach Erfolg, was erfolgshungrig ist. Und da kann sich halt auch was entwickeln. Wir haben es in Deutschland 2006 ja auch gesehen. Ne? Da kann dann irgendwie so langsam was heranwachsen. Und da hat Deschamps als Spieler schon viel mitgemacht, beziehungsweise viel geschafft. Und als Trainer hat er sich dann halt 2018 gekrönt. Das war geil.
So, wir lassen jetzt mal die Franzosen in Ruhe den ersten WM-Titel feiern und machen hier den Laden allmählich dicht. Es war ein Turnier mit Schattenseiten, was den Fall Nivelle betrifft. Und natürlich auch das also auch das große Hooligan-Problem, über das wir vorhin auch gesprochen haben, was im Fußball leider, leider immer wieder aufkeimt. Wir hatten großartige Tore, Dennis Bergkamp, wir hatten das Drama um die deutsche Nationalmannschaft und das große Nachwuchsproblem. Was ist bei euch beiden heute hängen geblieben?
Also unabhängig, sagen wir mal, vom deutschen Team, da weiß man natürlich eh einiges, habe ich mich echt gerne wieder zurückerinnert an das Tor von Michael Owen, was wir vorhin angesprochen haben, das, was du jetzt gerade gesagt hast.
Dennis Bergkamp.
Bergkamp war das, genau. Und die rote Karte auch von David Beckham. Solche, sagen wir mal, nicht gerade turnierentscheidenden, aber vielleicht doch bleibenden Momente, ist mir jetzt gerade alles wieder in den Sinn gekommen. Das war gut. Habe jetzt schon länger nicht mehr drüber nachgedacht, an so schöne Tore und auch an sowas Kurioses wie Beckham. Ja.
Gut. Ich fand die Analyse von Günther Netzer nach dem deutschen Ausscheiden, fand ich sehr, ja, on point einfach. Auch wenn du jetzt, du hast ja gesagt, du hast da zwei Aussagen zusammengeschnitten, aber trotzdem, also ich fand das sehr, sehr schlüssig alles und es hat für mich auch wieder, also es hat Spaß gemacht, wieder in diese Zeit zurückzugehen, wo eben Delling und Netzer in der ARD einen da immer begrüßt haben und die Welt des Fußballs versucht haben zu erklären. Fand ich sehr gut. War wenig platitüdenlastig, war echt gut.
Es ist aber witzig, dass diese Aussage, diese Analyse von Günter Netzer einem heute so, so selbstverständlich vorkommt, dass du als Mannschaft im Fußball durch die Mitte mit Kurzpassspiel kommst und nicht einfach stumpf den Ball nach vorne bolst, so wie in so manchen englischen Ligen vielleicht heute noch. Und dass es trotzdem für die deutsche Mannschaft so schwer war, dafür das richtige Personal zu finden. Heute sieht es ja zum Glück anders aus und wir scheitern nicht mehr am Nachwuchs, sondern an zu hohen Erwartungen.
Na toll. Es ist, ja toll.
Ja, was ist jetzt besser?
Ja, aber so wie Günter Netzer gesagt hat, jetzt müssen wir Hansi Flick ein bisschen Zeit geben. Also,
ja, gut, dass er jetzt eineinhalb Jahre
bis ja, genau. Die nächste Turnier. WM ist jetzt einfach mal so Minimum die ersten beiden Spiele nicht verlieren und dann.
Ja, aber gucken, sagt was sich halt immer schön. Ich will den, das will ich jetzt nicht, diesen, das Fass will ich nicht aufmachen, aber dann auch so zu sagen, ach ja, da muss man mal nicht so auf den Erfolg gucken, sondern mal Zeit geben. Ich will die Leute sehen, die dann bei der nächsten WM Hansi Flick in der Vorrunde scheitern sehen. Da sagt doch niemand, ach ja, egal, wir wollten ja dem Hansi Zeit lassen. Jetzt gucken wir mal nicht auf die Ergebnisse, sondern auf eine Entwicklung. Ach. Am Arsch.
Bei mir ist hängen geblieben, dass es schon dem Ganzen nochmal so ein bisschen mehr die Krone aufsetzt, wenn du ein WM-Finale gegen Brasilien gewinnst. Das hat, finde ich, immer was ganz Besonderes. Und wenn du vor allem in Person von Zinedine Zidane, der klar zwei Kopfballtore erzielt hat, aber trotzdem ja in diesem Spiel ja auch seine großen Momente hatte, dass du spielerisch einfach Brasilien an die Wand spielst und das am Ende mit einer Truppe, die ja dann auch in der Folge den Weltfußball geprägt hat. Damit ist mein Vortrag beendet.
Ja, danke für die Aufmerksamkeit. Nee, aber es war ja die Geburtsstunde eines Superstars. Also Zinedine Zidane, egal ob es per Kopf, per Fuß, per Hacke, per was auch immer, das war die Geburtsstunde des Superstars Zinedine Zidane und es macht immer wieder Spaß, daran zurückzudenken, weil man ja auch weiß, wie das alles noch so weiterging. Ich meine, 8 Jahre später, das ist auch witzig, ne? 98 ging es los, 2006 war es vorbei. Eigentlich waren es nur 8 Jahre und man redet von ihm trotzdem noch zu Recht, dass er zu den Top, weiß ich nicht, 20 Spielern aller Zeiten gehört, obwohl es eben nur diese 8 Jahre waren.
Nicht nur 20, glaube ich, Top 10 wahrscheinlich.
Ja, aber es ist doch verrückt, oder? Manchmal sind es wirklich nur 8 Jahre und eben nicht irgendwie so eine Range von 15 Jahren oder wie auch immer. Das ist schon verrückt, wie er das geschafft hat, aber zu Recht. Er hat im Vereinsfußball und jetzt auch noch als Trainer hat er sich natürlich auch noch die Krone aufgesetzt mit den ganzen Champions League Titeln. Ja. Aber eine Zinedine Zidane-Folge haben wir ja schon gemacht.
Eben. Und man muss am Ende sagen, um da auch nochmal den Bezug zur Aktualität zu ziehen, weil ja über Toni Kroos gesagt wurde, er passt nicht mehr zum Fußball. Bei Zidane, er hat den Fußball quasi immer auf seine Weise geprägt. Und das, finde ich, ist am Ende ja auch etwas, was du 98 gesehen hast, dass so ein Spieler einfach für sich steht.
Ja, absolut. Das stimmt. Hans, vielen, vielen Dank.
Danke.
Tschüss.
Genau. Vielen Dank, dass du uns nochmal in diese Zeit zurückgebeamt hast. Das hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Das war Folge 97.
Ist in der Überschrift auch immer ein bisschen verwirrend bei Spotify und so, ne? Wenn du dann sagst, so, ja, Folge 97, wir haben 98. Also irgendwie.
Ja, ich kenne jetzt nicht jeden einzelnen unserer Hörer privat, aber ich könnte mir vorstellen, dadurch, dass sie deine Folgentexte auch immer entziffern können, dass sie die Transferleistung gerade noch hinbekommen.
Das ist nicht einfach.
In diesem Sinne, freut euch nächste Woche auf Folge 98.
Und da gibt es was für Liebhaber. Ich sage nicht mehr dazu, aber es wird eine Folge für Liebhaber.
Tschüss. Bis nächste Woche.
Tschüss.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.